Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene und Herr Pähler.
Guten Abend. Hallo. UKW AD. Media Broadcast trennt sich vom analogen Radio.
Bezahlung AD, wenn Redaktionen freie Journalisten nicht ordentlich bezahlen wollen.
Prinzip kostenlos. Olé, wenn Journalisten doch mal kostenlos arbeiten sollten.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Dazu, dass Dunja Hayali ab dem kommenden Jahr einmal im Monat mittwochs um 22:45 mit einer eigenen dauerhaften Sendung zu sehen sein wird. Zitat Frey: Dunja Hayali hat in den Sommerstaffeln mit Emphase und Emphase? Ich kenne dieses Wort nicht. Emphase heißt das. Kommt das von Empathie, Herr Pähler?
Ich glaube ja, deswegen spricht man es auch anders aus.
Dunja Hayali hat in den Sommerstaffeln mit Emphase und Haltung gesellschaftspolitische Themen diskutiert, die nah bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sind. Ich freue mich, dass wir für dieses besondere Talk-Magazin jetzt einen festen Sendeplatz gefunden haben.
Die zweite Meinung
kommt heute ganz emphatisch von Herrn Pähler.
Ja, und euphorisch. Jedenfalls habe ich so gedacht, guck mal einer an. So nah können ja Freud und Leid beieinander liegen. Denn erst wurde in dieser Woche ja bekannt, dass Let's Dance Co-Moderatorin, unsere kleine Niederländerin Sylvie Mais, in der nächsten Staffel nicht mehr dabei ist. Ja, und heute kam dann raus, dass Dunja Hayali, wir haben es gerade gehört, ihre eigene feste Talkshow bekommt. Ich finde, beides sind großartige Neuigkeiten für das deutsche Fernsehen. Niemand wird Sylvie vermissen bei Let's Dance. Und Dunja, die wird eine echte Bereicherung, glaube ich, für unseren TV-Journalismus. Sie ist für mich, das ist meine Meinung jedenfalls, die personifizierte Glaubwürdigkeit, eine absolut fähige Journalistin und eine geschickte Interviewerin. Und ich gebe es zu, auch ein Vorbild in Sachen Courage und Engagement. So, ich will so sein wie Dunja.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das funkende Medienmagazin.
Herr Pähler, ich hab dir was mitgebracht. Ein Zeitungsartikel aus meiner Sonntagszeitung. Richtig auf der Titelseite die große Zeile: Das Radio lebt.
Interessant.
Wundert dich das nicht so mitten auf der Titelseite am Sonntag dem politischen Wirrwarr?
Ich bin momentan beschäftigt. Ich suche was dringend, und zwar auf eBay eine Auktion.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, der Berliner Fernsehturm, der kommt noch in dieser Woche unter den Hammer. Ach. Und der Europaturm in Frankfurt auch und der Brocken auch. Also jedenfalls, genauer gesagt, die Radioantennen dort.
Ja, aber Herr Pähler.
Ja, nix aber. Das ist doch toll, oder? Ich kaufe mir ein Stück vom Berliner Fernsehturm. Aha. Diese und nächste Woche kommen, glaube ich, insgesamt 700 Radioantennen in Deutschland unter den Hammer.
Ja, aber Herr
Jetzt lass mich mal erstmal ausreden. Also ich finde es toll. Ich überlege ja schon die ganze Zeit eigentlich, welche besser zu mir passt. So München, so ein bisschen Schickeria. Ich weiß nicht, ob da auch eine Antenne dabei ist. Ich muss das mal rausfinden.
Herr Pähler!
Ja!
Darüber wollte ich doch mit dir die ganze Zeit reden. Darum geht es auch in diesem Zeitungsartikel.
Sag das doch.
Du bist ja richtig im Ersteigerungsfieber. Ja. Hast du das nötige Geld dazu?
Ich weiß, okay. Es gibt aber schon einige Antennen für weniger als 10.000 Euro, also durchaus noch in Reichweite. Aber ich glaube, insgesamt können bis zu in 700 Aktionen fast 50 Millionen Euro zusammenkommen. Also die will ich natürlich nicht alle sozusagen beisteuern. Das ist wohl so.
Das Geld geht aber an einen Empfänger, und zwar an Media Broadcast. Das ist so die Nachfolgerin der Bundespost. Damals ja noch ein Monopol, aber jetzt immer noch Marktführer im Antennengeschäft. Also den Antennen, die das gute alte UKW-Programm abstrahlen.
Wir bei Deutschlandfunk Nova, wir haben ja nie auf UKW gesendet, sondern immer schon digital. Ja. Und Media Broadcast macht es uns jetzt quasi nach und setzt voll auf digitale Verbreitungs für Radio und TV.
Wobei man ja sagen muss, auch wenn Digitalradio im Kommen ist, da hält sich das UKW-Radio hier in Deutschland hartnäckig. 150 Millionen Radiogeräte gibt es da noch. 3 Stunden hören die Deutschen im Schnitt und 2/3 hauptsächlich über UKW. Aber was heißt das jetzt für das gute alte Radio in Deutschland, wenn Media Broadcast sagt, wir haben keine Lust mehr auf analog?
Und was ich noch viel wichtiger finde, so rein persönlich, welche Antenne soll ich mir jetzt eigentlich zulegen? Das klären wir jetzt mit Rainer Sukow. Er kommt aus Deutschlands Rundfunkstadt Königs Wusterhausen und arbeitet für das Museum Funkerberg und ist jetzt live bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Hallo Rainer.
Moin Moin, hier aus der Rundfunkstadt.
Ja, sag mal, bevor wir die wirklich großen Fragen klären, hast du denn einen Tipp, für welche Antenne sollte ich mal persönlich mitbieten? Gibt es da so ein spezielles Schmankerl?
Ja, für den dicken Geldbeutel ist tatsächlich, glaube ich, der Fernsehturm die beste Adresse, unser schönster Antennenträger überhaupt in Deutschland. Aber ich glaube auch, insbesondere so kleine regionale Sender könnte man, glaube ich, mit einem Gebot vielleicht tatsächlich aus der Misere locken. Also von der Warte her ist das Investment gut überlegt.
Was steckt denn hinter dieser Auktion von Media Broadcast? Warum trennen die sich von ihren Antennen?
Ja, das ist eine Frage, glaube ich, die sich schon sehr viele gestellt haben. Letztendlich war ein Auslöser, dass die Media Broadcast ja veränderte Gebührenstrukturen, sag ich mal, innerhalb des regulierten Marktes Antennen auf UKW durchsetzen wollte. Die haben den Zuschlag von der Bundesnetzagentur nicht bekommen. Das heißt, die Gebühren sind nicht genehmigt worden. Und ich glaube, es ist einfach so, dass die Media Broadcast nicht mehr ausreichend Geschäftsmöglichkeiten sieht, um auf Dauer im UKW-Geschäft Geld zu verdienen. Man darf nicht vergessen, hinter der Media Broadcast steckt ja mittlerweile also sozusagen ein eigentlich ein Internetanbieter. Und ich glaube, das UKW-Geschäft passt einfach in die digitale Welt der Freenet nicht mehr rein.
Was ändert sich denn jetzt eigentlich ganz konkret? Also UKW stirbt doch jetzt nicht, oder?
Also nein, wir hoffen mal nicht. Tatsächlich ist es so, dass eine Veränderung ist, die wirklich unglaublich ist. Also wir haben halt schon mehrmals überlegt, also vielleicht stellen wir uns einfach vor, mit einmal gibt es keine Tankstellen mehr, die Benzin verkauft. Ja, und die große Frage ist, wo kriegen jetzt die benzinfahrenden Autos ihren Sprit her? Und so ungefähr ist es im Prinzip auch im Radiomarkt. Die Programmanbieter, also die Programmmacher, brauchen ja eine Antenne und einen Sender, um ihr Programm in die Luft und zum Empfänger zu bringen. Und genau dieses Element, nämlich der Sender und die Antenne, wird verkauft. Und die Sender hatten die Möglichkeit, alle Programmanbieter haben die Möglichkeit bekommen, die Antennen und die Sender selber zu kaufen. Das heißt, sie konnten die Anlagen von der Media Broadcast kaufen und die es nicht wollten oder die sich preislich nicht einigen konnten, die Anlagen sind jetzt in die Versteigerung gekommen. Und in der Hoffnung, dass, also Media Broadcast geht davon aus, wirklich alles verkaufen zu können. Bin ich mal sehr gespannt. Es geht immerhin um 1000 Antennen mit ungefähr 1500 Sendern insgesamt. Also das ist eine wahnsinnige Menge.
Jetzt nochmal sozusagen, um unseren scherzhaften Einstieg von vorhin nochmal aufzuklären. Ja. Das geht ja jetzt tatsächlich nicht darum, dass jemand das Ding kauft und sich in den Vorgarten stellt, oder? Sondern jemand, der es erwirbt, um es zu betreiben. Verstehe ich das richtig?
Richtig, genau. Also da sind wir auf dem Punkt. Im Prinzip kauft man die bestehende Anlage. Interessant dabei ist, dass die Antenne natürlich auch irgendwie hochgehalten werden muss. Das heißt also zum Beispiel der Fernsehturm oder die Antennenanlage auf dem Brocken oder bei euch um die Ecke. Da gehört ja der Antennenträger in aller Regel irgendjemand, in aller Regel der Deutschen Funkturm GmbH. Das heißt, hier muss man auch noch einen Mietvertrag schließen, damit man die gekaufte Antenne dann auch am Mast oder am Fernsehturm dran lassen kann. Also das wird alles sehr, sehr spannend und bringt eine völlig neue Spielart in die Sendergeschäfte rein, weil bisher konnten sich die Sender, insbesondere die Privaten, ja auf das Programm machen und vermarkten konzentrieren und jetzt müssen sie sich auch noch um Senden kümmern.
Wir haben von zum Beispiel kleinen Campus-Radiostationen in Nordrhein-Westfalen mitbekommen, die Media Broadcast als Sendepartner hatten. Das ist für die gar nicht so einfach, weil es einen neuen Partner zu finden. Was bedeutet das denn für kleinere Stationen?
Also das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, weil sollte sich niemand finden, der als Investor, sag ich mal, jetzt den Sender, die Antenne übernimmt und sollten die insbesondere sehr kleinen Stationen, die ja oftmals einfach nicht viel Geld haben und das Senden kostet halt auch einfach Geld, sollten die niemanden finden, der das Programm weiter für sie abstrahlt über die Antenne, dann droht tatsächlich der Abbau der Anlage. Also rein theoretisch könnte es tatsächlich Veränderungen im Markt geben. Keiner hofft es. Alle hoffen, dass es noch irgendwie sozusagen auch in dem Fall Lösungen geben wird. Aber rein theoretisch sind die ganzen Betriebsverträge mit der Media Broadcast alle befristet. In aller Regel zum Sommer diesen Jahres, nächsten Jahres, Entschuldigung, also 18. So, und rein theoretisch kann es passieren, dass da auch Probleme auftauchen.
Okay, wenn sich jetzt bei euch bis jetzt sozusagen die letzten Zeit dreht sich ja bei euch am Funkerberg logischerweise vieles, vieles, vieles um UKW. Du hast jetzt schon gerade so ein paar mögliche Probleme skizziert, aber wenn du mal so in dich reinhörst, wie schlägt denn eigentlich dein Herz bei dieser Nachricht, wenn so ein großer Anbieter wie Media Broadcast jetzt quasi ins Digitale umschwenkt? Ist das jetzt Fortschritt, von dem wir uns auch was versprechen können, oder schmerzt es dich doch etwas?
Ja, oh, so viele Herzen schlagen in meiner Brust. Also als Wiege des Rundfunks sind wir natürlich Fans der terrestrischen Ausstrahlung. Also abstrahlen per Antenne über elektrische und magnetische Welle übertragen in die Antenne rein, in den Empfänger rein. Das ist natürlich klassisch Funken, wie das Herz schlägt. Und auch Digitalradio, also DAB Plus, ist ja terrestrischer Funk. Von der Warte her ist das erstmal nicht das Problem. Allerdings bei UKW geht natürlich auch eine Ära zu Ende, ja, also eine Ära, mit der Generationen aufgewachsen sind und dieses klassische, ach, ich gehe aus dem Empfangsgebiet raus und ich höre noch so im Rauschen trotzdem das Programm, diese Erlebnisse werden unsere Kinder dann nicht mehr haben.
Media Broadcast geht den Weg ja jetzt als Sendebetreiber ins Digitale, viele Radiosender trauen sich diesen Schritt noch nicht, was sollte denen das sagen?
Also, sehr gute Idee. Die Frage ist, ist damit UKW-Laufzeit begrenzt? Also wird irgendwann UKW ausgeschaltet? Oder ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft wirklich im digital-terrestrischen Aussenden und Empfangen liegt einfach. Und ich glaube, die Sender sollten sich einfach trauen, auch DAB Plus als neuen Weg zu gehen. Ich denke, dass sich das kurzfristig umsetzen oder durchsetzen wird. Und es muss eine Lösung für den terrestrischen Weg gefunden sein, weil wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Die Internet-Stream-Anbieter, also alles, was Internet ist, da gibt es eben mit den Daten der Nutzer einen erheblichen Mehrwert. Und wenn sich UKW oder DB Plus gegenseitig sozusagen über Kreuz liegen, dann könnte vielleicht ein Dritter gewinnen. Und darum sag ich, Leute, traut euch, setzt auf DB Plus, lasst UKW über eine gewisse Zeit auslaufen und es lebe die Terrestrik.
Wenn du das so sagst, frage ich mich gerade, also wer sollte sich jetzt eigentlich wirklich ernsthaft für die UKW
interessieren? Machen,
ja, ich überlege gerade, bringt mir das denn eigentlich was? Oder ist das, oder ja, kann ich da noch also, ein paar Jahre sozusagen Geld raussaugen und dann lasse ich das.
Ja, genau. Also in der Wirtschaft wird ja gerne so in 10 Jahren clustern maximal gedacht. Ich denke mal, so lange wird es schon auch dauern. Also große Senderketten mit teilweise dutzenden Sendern, die sind nicht einfach so auf einen Schlag umgestellt auf Digitalradio. Von der Warte her ist genau das, ist glaube ich, die Überlegung auch der Media Broadcast, dass sie festgestellt oder dass sie für sich festgestellt haben, okay, die Laufzeit von UKW wird begrenzt sein. Ich gehe einfach davon aus, dass sie so denken. So, und also trotzdem, UKW ist ja da. Also es zwingt ja keiner einen zum Abschalten. Ne? Also wer will, kann auch noch in 100 Jahren UKW senden.
Sagt Rainer Sucko vom Museum Funkerberg aus Deutschlands Rundfunkstadt Königs Wusterhausen. Wie sagt man bei euch, immer schön die Antennen erden?
Genau, zum Schluss immer schön die Antenne erden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Daniel, was war denn diese Woche bitte auf deinem Facebook-Profil los?
Wieso?
Ich war schon platt. Also ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, 61 Kommentare unter deinem Posting mit der simplen Frage, ob du jetzt einen Auftrag annehmen sollst oder nicht. Und teilweise auch, was für Kommentare, da wurde ja schon ordentlich und auch sachlich und kritisch diskutiert und Meinung geäußert. Cool.
Das stimmt, da war echt was los. Ich lese mal für alle kurz das Posting vor. Montagsfrage. Organisatoren einer Konferenz, die sich mit Geldverdienen beschäftigt, fragen an, ob man ein Panel moderieren kann. Honorar gibt es nicht, Anfahrt bezahlt der Moderator. Machen oder nicht? Was sagst du dazu, Herr Pähler?
Mein erster Impuls, auf keinen Fall. Warum sollte ich meine Leistung da kostenlos anbieten? Dann habe ich mich gefragt, wer sitzt denn da noch und könnte mir das vielleicht nützen? Also das... Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber ich tendenziell würde ich sagen, nicht machen.
Wir haben da ein bisschen genauer drüber nachgedacht. Herr Pähler und ich haben da auch drüber diskutiert und beobachten da etwas. Es schleicht sich etwas ein bei uns in der Branche. Sender, die freie Journalisten als Experten interviewen und dann nicht als Reporter bezahlen wollen. Magazine oder Zeitungen, die eine prominente Platzierung statt ein ordentliches Honorar versprechen. Oder eben, wie gerade gehört, Konferenzen, die es sich zum Geschäftsmodell gemacht haben, gute Eintrittsgelder zu kassieren, aber Moderatoren und Sprecher sogar die Anreise selber bezahlen zu lassen.
Jetzt kann man schon sagen, verschiedene Branchen sind von dieser Entwicklung betroffen, vor allem aber freie Journalisten. Lassen sie sich nämlich nicht darauf ein, dann können andere Aufträge von dem Medium wegbrechen. Und außerdem lässt sich irgendwie wahrscheinlich doch immer jemand finden, der den Auftrag dann kostenlos übernimmt. Wie soll man sich jetzt in solchen Situationen verhalten? Darüber reden wir jetzt mit Gabriele Meister. Sie ist Vorstandsmitglied des Berufsverbands Freischreiber. Sie ist freie Journalistin für Print und Online und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Frau Meister.
Guten Abend.
Wir haben jetzt gerade schon so ein paar Beispiele geschildert und angedeutet, die uns zu Ohren gekommen sind, beziehungsweise die uns auch schon teilweise selber widerfahren sind. Was für Erlebnisse bekommen Sie denn bei den Freischreibern von Ihren Mitgliedern oder auch von anderen Journalisten so geschildert in diesem Zusammenhang?
Ja, also Honorare sind wirklich das Thema eigentlich auch bei uns im Verband. Also wir hören eigentlich wöchentlich solche Geschichten, wie Sie eben auch schon geschildert haben. Also zum Beispiel jemand, der sagt, also Hörfunkinterviews zur Korruption im Sport geben, statt dass dann ein Beitrag bei ihm bestellt wird, oder ein anderer Kollege, der eben zu Sitzungen in die Redaktionen kommen soll, dann auch erst verhandeln muss, dass er für diese Zeit Geld bekommt. Und ein ganz beliebtes Argument ist auch immer irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ruhm und Ehre statt Geld. Da sind gerade so Online-Portale auch immer relativ gut da drin zu sagen, ja, wir haben aber auch noch eine tolle Reichweite und du wirst dann irgendwie ganz bekannt und du kannst dann irgendwie andere Aufträge dadurch geben, aber kriegen. Aber ja, wir sagen immer, naja, dann könnte man eigentlich auch für Ume selber bloggen und wenigstens da irgendwie noch Werbung schalten und dieses Geld verdienen. Ne? Also
gibt es auch neuere Entwicklungen, die so in letzter Zeit mal auftauchen, um die Sie sich Sorgen machen?
Also was wir auf jeden Fall beobachten, ist, dass es ja nicht nur um Geld geht, sondern auch immer irgendwie um die Verträge. Und die werden eigentlich immer schlimmer. Also die Skrupellosigkeit bei den Verlagsleitungen, die wächst zunehmend. Konkret heißt das, dass es immer mehr so Kooperationsmodelle gibt zwischen einzelnen Medienhäusern. Und das bedeutet, dass Zweitverwertung, also das heißt, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, dann würde ich den natürlich auch gerne noch bei anderen Zeitungen verwerten oder verkaufen, dass das aber durch diese Kooperationsmodelle eigentlich verhindert wird. Also bei der Süddeutschen ist es zum Beispiel so, dass die eine Kooperation hat mit dem Schweizer Tagesanzeiger und ich als Autor oder Autorin kriege aber nicht nochmal Geld. Also der Schweizer Markt ist damit für mich tot, ne?
Heißt das denn, wenn ich das Beispiel jetzt mal aufgreife, also dass ich mich quasi fast schon nebenher so zum Arbeitsrechtler irgendwie ausbilden lassen muss, um mich da perfekt auszukennen und vielleicht doch noch meine Nische und meinen Weg zu finden, um mehr, an mehr Geld zu kommen?
Absolut. Also man muss die Verträge wirklich ganz genau lesen und wir ermutigen auch immer dazu, nochmal unseren Anwalt zu konsultieren, bevor man da unterschreibt. Ist aber natürlich auch so, klar, wir können immer sagen, unterschreibt es nicht, aber es kann für den Einzelnen natürlich auch dann sein, dass der Auftraggeber dann wegbricht.
Ich meine, mal ehrlich, so große Bühnen, prominente Platzierung, es ist ja auch verlockend, ne? Aber wo sagen Sie, Obacht, auch bitte an das Geld denken? Was sagen Sie als Fachfrau, wo verläuft da die Grenze?
Naja, also das sagen wir eigentlich immer. Natürlich kann es auch mal gute Gründe geben, für weniger zu arbeiten. Das geht aber eigentlich nur dann, wenn es zum Beispiel ein kleines, tolles Projekt ist, journalistisches Start-up von Kollegen zum Beispiel, das ich gern unterstützen möchte, wo für mich eben vielleicht auch ja, irgendwie Kontakte bei rumspringen oder aber ich bin vielleicht noch ein Berufsanfänger, ich brauche unbedingt Arbeitsproben. Das können so Argumente sein, aber ansonsten sollte man da eigentlich doch auch dann wirklich Nein sagen.
Ja, aber jetzt, wenn ich jetzt Nein sage, dann kann mir natürlich schnell passieren, dass ich sozusagen natürlich diesmal nicht zum Zuge komme, sondern jemand anderes das macht, weil irgendwen findet man immer. Und beim nächsten Mal komme ich dann möglicherweise gar nicht mehr sozusagen erst auf die Liste derjenigen, die überhaupt gefragt werden, wenn es dann auch mal Geld gäbe.
Gut, bei dem Auftraggeber vielleicht nicht, aber bei anderen Auftraggebern ja doch sicherlich schon. Und es ist ja auch so, dass wir uns gegenseitig warnen. Also das versuchen wir auch immer, dafür sind wir auch da als Verband, dass wir schreiben irgendwie bei Slack oder bei irgendwie über Mail oder auch bei Treffen vor Ort sagen, hey, da ist mal wieder einer unterwegs, wenn der kommt, aufpassen, also da solltest du nicht zusagen oder zumindest genau überlegen. Ne?
Das ist ja schon so ein Punkt, so Transparenz. Liegt es auch vielleicht ein bisschen daran, dass wir auch gerade über freie Journalisten manchmal gar nicht genau wissen, was ihnen in verschiedenen Bereichen zusteht, weil man in Deutschland einfach nicht gerne über Geld redet?
Das ist absolut so. Also das ist ja, ich glaube, das ist allgemein so in Deutschland, aber auch in unserer Branche weit verbreitet. Und natürlich ist es auch gut durchsetzbar, weil wir alle doch weitgehend alleine arbeiten als freie Journalistin. Und insofern, ja, ist es eben ungemein wichtig, sich da zu vernetzen. Ne?
Aber sag ich mal, abgesehen vom Thema Vernetzung, was sind Lösungsansätze, die Sie vielleicht auch sozusagen bei den Freischreibern sozusagen sich erdenken? Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Was kann man machen?
Ja, machen ist ein gutes Stichwort. Das ist nämlich eigentlich unser informelles Motto, nicht jammern, sondern machen. Und konkret heißt das, dass wir dabei sind, eine Website zu programmieren, ein Tool, wo man eben auch anonym die Honorare transparenter machen kann, also Mitglieder von uns das machen können. Und ansonsten bieten wir natürlich auch die angesprochene Rechtsberatung, aber eben auch Verhandlungsworkshops. Wir fordern dazu auf, eben Nein zu sagen und wir gehen auch in die Öffentlichkeit. Also wir machen Kampagnen, zum Beispiel vor der Süddeutschen Zeitung haben wir eine Kampagne gemacht und das auch Öffentlichkeit hergestellt, was wir machen mit dieser Zweitverwertung. Und wir verleihen auch jährlich einen sogenannten Himmel- und einen Höllepreis, wo wir ja, besonders positive oder auch besonders negative Beispiele aus der Branche öffentlich machen und auch bei Politikern öffentlich machen und uns für Urheberrechte einsetzen und so weiter.
Sagt Gabriele Meister vom Berufsverband Freischreiber. Es gibt vielleicht aber auch noch, sie hat schon gerade einen möglichen Grund erwähnt, aber auch andere Fälle, in denen es vielleicht Sinn machen könnte, kostenlos zu arbeiten. Welche das sind, darüber reden wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das kostenlose Medienmagazin.
Inspiriert von einer Debatte auf Daniels Facebook-Profil sprechen wir heute über ein Tabuthema, über Honorare und übers Geldverdienen. Eben haben wir uns schon angeschaut, wie man es ja als Journalist nicht einreißen lassen sollte, das mit dem kostenlos arbeiten.
Es gibt aber auch Fälle, da macht es vielleicht Sinn, kostenlos zu arbeiten. Doch dieser Grat ist ja schmal. Wir analysieren das jetzt mal mit der Kommunikationsberaterin Kerstin Hoffmann. Sie ist Autorin des Buchs Prinzip kostenlos und jetzt live bei Was mit Medien. Hallo Kerstin.
Hallo Daniel. Hallo Herr Pehler.
Hallo.
Du warst ja auch als Journalistin tätig, jetzt berätst du als Selbstständige. Wie ist das denn so bei dir? Gibt es da auch manchmal Anfragen, die dich verblüffen, weil die Interessenten möglichst viel für möglichst wenig von dir wollen?
Ja, verblüffen kann eigentlich einen nach so langer Zeit gar nichts mehr. Aber es wird tatsächlich immer wieder versucht. Und dieses Argument ist sehr typisch. Schenk mir was und dann kriegst du hinterher tolle Aufträge. Ja. Es würde ja auch keiner zu seiner Autowerkstatt hingehen und sagen, reparier mal mein Auto und wenn du das toll machst, dann sage ich das all meinen Freunden.
Ich stelle es auch an der Hauptstraße hin, dass es alle sehen, dass es gut geht. Ja.
Du hast dich ja auch in Daniels Facebook-Debatte eingeschaltet. In der Debatte, da ging es ja darum, ob er auf einer Konferenz kostenlos moderieren soll. Bevor wir gleich da mal genauer einsteigen, was meinst du, wenn du sagst, Prinzip kostenlos? Wie funktioniert dieses Prinzip?
Das kurz gefasst bedeutet das eigentlich, verschenke, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Und das ist im Grunde nichts anderes, aber als Prinzip kostenlos das erste Mal erschien 2012, war der Begriff noch nicht so in aller Munde. Das ist im Grunde nichts anderes als Content Marketing. Das heißt, du verschenkst dein Wissen, das Teilbare, um das Unteilbare zu verkaufen, nämlich beispielsweise Beratung, eine Dienstleistung oder einen Vortrag.
Ja. Also so ein Beispiel, ich glaube, das hatten wir irgendwann mal sogar hier vorgestellt. Da ist irgendwie so ein Fitnesstrainer, der hat so einen Podcast, wo er Fitnesstipps gibt. Da haben ganz viele Hörer und dann sagt er auch übrigens, wenn ihr mal ein persönliches Coaching für x Euro wollt, also, und das, die findet er dann aus der Crowd, die immer seinen Podcast hören. So, meinst du sowas?
Genau, das machen ja eigentlich alle Berater. Und ein Podcast ist ja das Teilbare. Der ist ja auf beliebig viele Menschen verteilbar sozusagen, kostet einmal Aufwand, aber die Beratung ist eben das Unteilbare, das Einmalige, die Anwendung.
Wir sind ja hier in einem Medienmagazin und als Journalisten beraten wir ja eher weniger, sondern die Inhalte sind dann auch tatsächlich so unsere Ware. Wenn es dann ums kostenlos Arbeiten geht für Journalisten, wie siehst du das?
Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem dieser Zeit und das sehen wir ja überall. Ja. Du hast nicht diesen Ebenenwechsel zunächst mal. Wenn du Content verkaufst und Content verschenkst, wo verläuft da die Grenze? Und das ist eigentlich das Problem. Das ist unteilbar ist zum Beispiel das, was du hier gerade machst. Ja, moderieren, das ist ja unteilbar, das kostet deine Zeit und du kannst es nur einmal verkaufen. Teilbar wäre beispielsweise ein Podcast. Und deswegen ist schon ganz klar, außer in berechtigten Ausnahmefällen, solltest du das, was du nur einmal leisten kannst und was du gegen Geld tust, nicht auch kostenlos tun, weil dann kannibalisierst du deine eigene Leistung.
Das heißt, also das ist quasi die Leitfrage, die sich jeder im Journalismus stellen sollte, der immer vor der Frage steht, mache ich das jetzt kostenlos oder nicht? Gibt es da noch weitere Dinge, die man sozusagen für sich auf so einer Checkliste mal durchgehen sollte? Ja, oder ist im Grunde damit schon alles sozusagen beantwortet?
Nee, also etwas, was du tust, hat entweder, wenn wir jetzt von Beruf sprechen, ja, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder du hast eine direkte Monetarisierung, ja, das heißt, du bekommst Geld dafür. Oder du hast eine indirekte Monetarisierung, das hast du am Anfang angesprochen. Beispielsweise, du willst dir einen Ruf aufbauen, du machst eigenes Content-Marketing damit. Aber damit sind wir im Journalismus schon in einem sehr gefährlichen Bereich. Denn in dem Moment, wo du nicht bezahlt wirst, ist es eigentlich kein unabhängiger Journalismus mehr. Im Grunde müsste man es dann offenlegen und sagen, dieser Journalist macht das nicht im Auftrag als Journalist, sondern weil er einen Gegenwert bekommt. Mhm. Ja? Und die dritte Möglichkeit ist natürlich noch, dass du einen nicht monetären Gewinn hast, beispielsweise was zu einem größeren Ganzen beiträgst. Also für eine wohltätige Einrichtung einen Vortrag hältst oder einem Kollegen hilfst oder auch mal nicht gegen Geld einspringst. Es muss oder, ja nicht alles immer Geld bringen. Du musst nur klar haben.
Oder wenn irgendwie Nachwuchsjournalisten zum Beispiel eine Konferenz veranstalten, da fahre ich dann auch liebend gern hin, auch einfach so, weil es einfach super ist, dass die sich engagieren. Das will man ja auch irgendwie unterstützen. Ne? Aber da habe ich auch mal, glaube ich, so ein Bereich, den finde ich da auch immer ganz interessant, wenn es ums Bloggen geht. Also ich finde zum Beispiel, als Journalist ein eigenes Blog zu führen, das hilft extrem, um also auch so ein bisschen, das ist für mich so ein Schaufensterprinzip, dass auch andere Redaktionen das sehen und dann auch irgendwann kommen und dir Aufträge geben. Und ich erlebe doch häufig mal die Frage, wenn ich mit anderen Journalisten oder auch Nachwuchsjournalisten darüber spreche, doch ein eigenes Blog zu starten, da fragen die, ja, was habe ich denn davon? Und zwar schon, was wenn ich jetzt eine Stunde reinstecke, was kriege ich denn dafür zurück? Was ist mein Stundenlohn? Und das ist, glaube ich, nicht so ganz der richtige Ansatz. Die Bezahlung kommt dann auf anderen Wegen rein, ne?
Ja, und auch Journalisten können natürlich Content-Marketing machen. Das hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Also zunächst mal muss man sagen, Bloggen ist kein Umzu. Ja, dann kannst du besser Werbung schalten oder keine Ahnung. Das muss dich schon auch wirklich begeistern. Aber ich sehe das zum Beispiel, das ist jetzt nicht Journalismus, aber viele meiner Vorträge, die ich halte und die ich auch gut bezahlt halte, gibt es komplett auf YouTube. Mhm. Ja, jetzt könnte man ja sagen, wenn man die auf YouTube angucken kann und alles weiß, warum sollte man mich engagieren? Aber das ist eben nicht so, sondern die Leute wissen, was sie kriegen und die buchen das gern. Und das gilt natürlich auch für Journalisten. Ich glaube, ehrlich gesagt, jeder Journalist könnte und sollte bloggen. Er muss. Und der Punkt ist ja auch, da entscheidest du selber, was du weggibst. So rum funktioniert's. Aber wenn einer zu dir kommt und sagt, so, schenk mir jetzt was nach dem Prinzip kostenlos, so haben wir nicht gewettet, ja? Ich entscheide, was ich verschenke und du kannst nicht zu mir kommen und sagen, du verschenkst es in deinem Blog, also will ich es jetzt kostenlos von dir haben.
Kann man da eigentlich eine ganz starre Grenze definieren, wo man sagt, hier arbeite ich jetzt nicht mehr kostenlos, wie handhabst du das?
Nee, kann man nicht. Weil wenn du beispielsweise auch als Berater, ja, wenn du bloggst und jemand hat eine Rückfrage und er könnte vielleicht ein interessanter Kunde sein, dann sagst du nicht, so, jetzt kostet's aber, dann bist du ihn gleich wieder los. Mhm. Das muss man für sich ausloten und auch immer neu ausloten. Wichtig ist wirklich, und das gilt für Journalistinnen und Journalisten auch, sein eigenes Geschäftsmodell klar zu haben. Und was generell nicht gut funktioniert, ist, beruflichen Erfolg auf Angst aufzubauen. Mhm. Das heißt, auf der Angst, keine Aufträge zu bekommen. Irgendwas, was du aus Angst tust, ist meiner Erfahrung nach nicht erfolgreich.
Also die Leidenschaft spielt ja wieder rein.
Ja, oder wenn dir jemand droht, ja, mach diesen Auftrag oder sonst kriegst du keine Aufträge.
Ja, das stimmt. Wie gehst du damit um, wenn andere vielleicht sagen, Moment mal, du bietest das hier kostenlos an, ich verlange dafür Geld, du machst mir den Markt kaputt?
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist nicht meine Erfahrung. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Honorare. Es gibt auch, du wirst auch immer Leute finden, die das, was du anbietest, und das gilt, glaube ich, auch für den journalistischen Bereich, für einen Bruchteil machen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht an Konkurrenz, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sich das schon durchsetzt, aber nicht von selber natürlich, sondern indem du einmal deinen eigenen Wert klar hast und den nicht nur selbstbewusst kommunizierst, sondern auch zeigst, ja. Nicht nur sagst, ich bin toll, sondern eben auch zeigst, was du kannst. Und das kannst du mit einem Blog sehr, sehr gut. Und wer könnte besser einen Podcast machen als ein Journalist?
Tja, und was ist nun mit Daniels Konferenz? Soll er dort moderieren oder nicht? Das klären wir gleich hier bei Was Medien. Ahnung habe ich schon. Kerstin Hoffmann bleibt noch ein bisschen bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Wir haben gerade schon mit der gelernten Journalistin Kerstin Hoffmann in ihr Buch Prinzip kostenlos geschaut. Seit August gibt es auch eine Neuauflage.
Daniel, was mich ja jetzt interessiert, machst du es nun oder nicht? Also genug eigentlich zur Entscheidungsfindung hast du ja in den Kommentaren bei dir auf der Facebook bekommen.
Du meinst
bekommen,
diese ne? Anfrage von der Konferenz, der ob ich da moderieren soll und auch selbst Anreise zahlen und so für kein Gehalt und so. Ja, lass uns mal die Reaktionen anschauen, die waren nämlich echt interessant.
Daniel. Ja, interessant und zahlreich und eine der zahlreichen Reaktionen kam von Kerstin, du hast ja auch dort geschrieben. Schon ein bisschen zum Schmunzeln, Kerstin, du schreibst, da gibt es bestimmt super gute Kontakte und in der Folge viele weitere Anfragen für unbezahlte Auftritte. es ist, man hört es raus, nicht ganz ernst gemeint. Du hast dann aber natürlich auch noch sozusagen ernst gemeint kommentiert und nochmal ein paar Punkte auch noch besonders betont, die dir wichtig sind.
Genau, ich kann ernst und unernst. Ja. Also wenn jemand so eine Anfrage stellt, ja, und ich stelle fest, die verdienen damit viel Geld, ja, dann bin ich schon immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen sauer. Oft geben Veranstalter das ja auch an Agenturen und dann frage ich, sagen Sie mal, verdienen Sie eigentlich Geld damit? Ja, und dann sagen die ja oder das sind Festangestellte, die damit Geld verdienen und dann finde ich das ein bisschen ärgerlich. Aber man sollte wirklich Emotionen da rausnehmen und sich verschiedene Fragen stellen. Beispielsweise, kann ich mit dem Vortrag was anderes verkaufen?
Mhm.
Ja, also das ist ein geldwerter Vorteil, weil es zum Beispiel Marketing ist. Aber das ist eben eine Frage deines Geschäftsmodells. Möchte ich zweitens vielleicht noch bekannter werden? Ja, ich glaube beispielsweise nicht, dass der Daniel mit seiner Vernetzung und seinem Namen es nötig hat, selber zu bezahlen, irgendwo anzureisen. Ja, der hat das einfach gar nicht mehr nötig, bekannter zu werden. Ja, oder größere Bühnen.
Das
oder
hört er so. Gerne.
Ja. Dritte Möglichkeit, tue ich jemand damit einen Gefallen? Ja, das ist auch ein nicht monetärer Vorteil und das kann auch Aspekte von 1 oder 2 haben. Das heißt, du kannst was anderes verkaufen oder du kannst bekannter werden. Oder trage ich zu etwas größerem Ganzen bei? Ich sage zum Beispiel, ich bezahle ja eben, ich werde für Vorträge bezahlt, ich kriege Honorar dafür. In Ausnahmefällen halte ich honorarfreie Vorträge und dann sage ich immer, aber wenn auch niemand anders dafür bezahlt wird. Mhm. Ja. In dem Moment, wo einer auf der Konferenz Geld kriegt, kriege ich das Gleiche und zwar mindestens.
Wie kriegst du das denn überhaupt raus?
Ich tue so. Also ja, das spricht sich rum. Das spricht sich wirklich rum. Also man kann in diesen Zeiten, wenn man eins in diesen Zeiten nicht mehr kann, ist es Sachen geheim halten.
Wie fandst du, es gab ja echt viele Reaktionen so auf diese Debatte. Wie hast du die empfunden? Du hast da auch mitgemacht.
Also es sind schon viele Emotionen drin. Mhm. Viele Leute fühlen sich wirklich auch ungerecht behandelt. Aber ich habe das auch häufiger, dass ich zu Veranstaltern sage, ja, wie kommen Sie denn auf die Idee, wenn Sie Geld damit verdienen und ich nicht, dass ich das dann tun sollte? Haben die gesagt, ach, wir können es ja mal probieren. Genügend andere machen das. Aber das führt eben dann auch zu Konferenzen, wo jeder sich nur hinstellt und sein Selbstmarketing macht. Und da kann eben auch die Qualität leiden. Kann, muss nicht. Wenn man ein großes Unternehmen ist, die haben ein Programm, die sponsern praktisch Veranstaltungen, indem sie Markenbotschafter auf Veranstaltungen schicken.
Inwieweit ist denn zum Beispiel so die Frage, was kostet eigentlich für einen regulären Besucher so eine Konferenzteilnahme? Kann das ein Maßstab sein? Also beispielsweise Marco Maas hat ja kommentiert, bei ERZ so eine Regel, wenn was mehr als 120 Euro kostet am Tag, sozusagen Konferenzgebühr, ist das für ihn eindeutig kommerziell und dann kann er da eben beispielsweise auch nicht mehr kostenlos auftreten, weil der Veranstalter einfach gutes Geld damit verdient.
Also ich glaube, das kann man nicht unbedingt verallgemeinern. Es gibt ja, also erstmal mit einer konkreten Summe, guck mal, die Republika in Berlin, was kostet die? Inzwischen knapp 200 Euro. Und das ist aber ein Umfeld, aber für 3 Tage, das ist ein Umfeld, wo eigentlich alle gerne Vorträge halten, weil es doch so eine Gemeinschaft ist.
Ist interessant, ne? Auf Twitter habe ich auch den Kommentar gelesen, ja, und alle, die sich da aufregen und auf der Republika treten sie dann umsonst auf.
Ja, das hat sich irgendwie auch so eingebürgert. Aber ich glaube, man kann keine starren Geldgrenzen ziehen, weil du ja im Grunde das Geschäftsmodell nicht kennst.
Ja.
Und du weißt auch nicht, was jetzt tatsächlich der Veranstalter daran verdient oder ob das sogar defizitär ist. Das kann dir aber im Grunde egal sein. Du musst letztlich gucken, stimmt das, was ich einzahle, was ich investiere, mit dem überein, was ich für mich daraus bekomme.
Wir können ja mal über ein paar andere Kommentare fliegen, zum Beispiel Christian Meyer, Medienjournalist bei der Welt, schreibt auch, in keinem Fall, wenn also kommerziell, dann immer nur gegen Honorar. Sascha Lobo sagt, auf keinen Fall machen. Da hat er schon auch mal in dem Kontext unerfreuliche Erfahrungen gemacht. Us Yilmaz, ehemals von Waititi, hat eine eigene Regel. Er sagt, er würde es nur kostenlos machen bei Events, wenn er sich A, absolut null vorbereiten muss, B, wenn er sowieso in der Stadt ist und C, die Mitarbeiter, die gefragt haben, nett und sympathisch sind und ich ihnen abkaufe, dass sie nichts zahlen können, weil es zum Beispiel sehr klein und oder das erste Mal ist.
Und da muss ich direkt widersprechen.
Mhm.
ich würde niemals einen Vortrag halten, ohne mich null vorzubereiten. Wenn ich einen Vortrag halte, egal ob ohne, mit wenig oder viel Honorar.
Vielleicht ging es einfach um ein Interview.
Ja,
wie war es bei YTT?
Das
und so.
Mag sein, ja. Aber ansonsten würde ich immer sagen, du kannst nicht auf einer Bühne nicht 100% geben, weil du nicht bezahlt wirst.
Anja Görz sagte auch noch was Schönes, das passt dazu. Was nichts kostet, ist nichts wert.
Das stimmt auch so nicht.
Ha, warum nicht?
Weil ja oft auf so Konferenzen beträchtliche Werte geschaffen werden und weil ja das, was du da einbringst, auch einen Wert haben kann. Aber nicht jeder Wert lässt sich unbedingt immer in Geld beziffern.
Hm. Ich habe noch bei Igor Schwarzmann einen Kommentar gesehen, der argumentiert fast ein bisschen moralisch. Also er sagt, wenn man das macht kostenlos, dann würde es im Grunde ein System bestätigen, was ausschließlich auf Ausnutzung von anderen ausgelegt ist. Und man sollte das nicht machen, selbst wenn man sich persönlich aus der eigenen Perspektive sich das leisten könnte, wie immer man jetzt auch leisten kann, beziffert. Ist das sozusagen so, das ist ja fast so ein Solidaritätsappell. Kann das auch ein Argument sein?
Ja, absolut. Das gibt's ja auch in anderen Bereichen, beispielsweise in der Werbebranche, dieses Thema kostenlose Pitches. Das heißt, dass Agenturen kostenlos Konzepte vorlegen und schon ziemlich viel Arbeit investieren und andere, die das nicht können, damit ausgrenzen. Ja, ich glaube schon, dass es ein Problem gibt, wenn alle das so machen. Aber ich weiß immer nicht, ob man mit Appellen an die Moral durchkommt. Ja, wahrscheinlich gibt es dann doch wieder jemanden, der es macht. Aber die gute Nachricht ist eben, wirklich gute Vortragsredner, die ihr Geschäftsmodell klar haben und da auch selbstbewusst sind und sich nicht drohen lassen hier, wenn du das nicht machst, verschwindest du in der Unsichtbarkeit. Die bekommen ja auch ihre Honorare.
Ich würde sagen, wir lösen das Rätsel jetzt mal auf. Daniel, was hast du denn jetzt nun tatsächlich auf diese Anfrage geantwortet?
Ja, also lustigerweise hat sich ja der Veranstalter kurz gemeldet. Ne? Ich lese das mal kurz vor. Hallo Daniel, wir haben über die letzten hunderte Speaker und Moderatoren gehabt, die den Barter-Deal akzeptiert haben, ihre Anreise selbst zu bezahlen und dafür auf der Bühne der Piep stehen zu dürfen. Wenn du darin keinen Wert für dich siehst, ist es völlig legitim, dieses Angebot nicht anzunehmen. Falls du doch Lust hast, die Piep zu besuchen und als Moderator ein Teil davon zu sein, freuen wir uns natürlich sehr.
Ja, sei ein Teil davon.
Ja, so. Ich habe geantwortet, danke, dass es legitim ist, abzusagen. Mal im Ernst, ich finde es legitim, kostenlos aufzutreten, wenn man für seine Arbeit Werbung macht oder seinen Arbeitgeber repräsentiert, aber Moderation ist nun mal Handwerk und ein Handwerk kann ich auch nicht einfach so machen lassen mit dem Verweis. Schönes Haus, das da an der Hauptstraße steht und jeder, der es sieht, dann Werbung macht, dafür muss ich ja dann nicht bezahlen. Ich habe abgesagt.
Ja, ich würde sagen, am Ende des Tages gut gemacht, oder?
Danke, Herr Pähler. Das ist jetzt für mich der größte Lohn, dass du das lobst.
Ja, guck mal.
Aber ich fand das einen interessanten Ausflug und wir haben, glaube ich, auch so in der letzten Stunde gesehen, wie viele, unglaublich viele Facetten das gibt. Also, dass es zum Beispiel auch eine Frage der Unabhängigkeit ist, eine Frage Kollegialität, dass es da auch schon Jahrzehnten eigentlich diese Frage den Journalismus begleitet. Also, das war sehr spannend, das auch nochmal so aktuell aufzublättern. Kerstin, herzlichen Dank. Dein Buch heißt Prinzip kostenlos. Danke für den Besuch heute Abend.
Ja, vielen Dank.
Herr Pähler?
Ja, was soll ich da noch sagen? Ich kann mich dem Dank nur anschließen. Ich werde mir auf jeden Fall dein Buch kaufen. Auch das ist auch eine sozusagen Bezahlung für dich heute.
Ich habe es geschenkt.
Ein ganz bisschen.
Ich habe es geschenkt bekommen. Muss ich an dieser Stelle offenlegen. Aber ich lass dich mal reinschauen.
Das ist nett.
Gegen ein geringes Entgelt. Das war's.
Zeilenentgelt.
Eine Stunde was mit Medien für heute. Nächsten Donnerstag haben wir uns wieder. Und dann haben wir was ganz Tolles, Herr Pähler. Mhm. Viele senden ja auf Facebook live. Also live auf Facebook. Auch Medienhäuser, kleine Redaktionen, große Redaktionen. Und wir lernen von der Deutschen Welle, was sie bei ihren Facebook-Live-Auftritten gelernt haben. Die kommt nämlich vorbei, die Deutsche Welle. Ich freue mich drauf.
Und ich mich erst.
Bis dahin wünschen wir eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.